ganz herzlich willkommen zu der heutigen Folge Das Feuer der Innenwelt schmecken. Lass uns mal anschauen gemeinsam, was ist denn überhaupt die Innenwelt? Lass uns drauf schauen, wie wir zu unserer Innenwelt überhaupt Zugang finden. Und lass uns drauf schauen, wie und ob es möglich ist, einen anderen Menschen seine Innenwelt schmackhaft zu machen. Das sind die Themen, wo ich heute mit dir eintauchen mag. Mir ist zu diesem Kontext eine Frage geschickt worden, die ich ganz arg spannend finde und die teile ich an dieser Stelle, bevor wir dann auf die einzelnen Punkte eingehen. Mir ist Folgendes geschrieben worden. Ich habe das Gefühl, dass mein, Klammer auf, noch Fragezeichen, Klammer zu, Partner, dem Körperarbeit und so weiter suspekt ist, generell eine Art Furcht vor seiner Innenwelt hat. Ihm ist das unheimlich. Er sagte sogar letztens halbernst, er habe keine Innenwelt. Gibt es etwas, womit so jemand beginnen kann? Also wie er das Feuer schmecken lernen kann, ohne sofort Angst zu haben, sich zu verbrennen und so weiter. Sexualität ist eigentlich ein Zugang für ihn, aber leider scheint das darauf dann auch begrenzt zu bleiben. Er wurde als Kind relativ vernachlässigt, das heißt beide Eltern waren in der Gastronomie tätig, aber Alkohol und körperliche Gewalt haben an dieser Stelle keine Rolle gespielt. Er wuchs mit seiner Mutter auf und ihrem neuen Mann, der allerdings nur Interesse an der Frau hatte, nicht an dem Kind. Und sie schreibt weiter, leider hat mein Freund auch narzisstische Tendenzen entwickelt, was wohl ein Grund sein wird, warum er dieses Feld, Klammer auf, Selbsterforschung und so weiter, Klammer zu, eher meidet. Ich weiß, das ist ein heikles Gebiet, dennoch sehe ich auch viel Gutes in ihm, auch ein Bemühen, gut zu sein und vor allem eine große Sensibilität und zugleich Kraft und Energie, was auch der Grund für die Anziehung war und ist. Ja, wie gesagt, eine ganz, ganz spannende, es ist jetzt gar nicht so eine Frage, es sind ja eigentlich mehrere Fragen in einem. Und ich mag einfach mal so ein bisschen vorweg sagen, ganz grundsätzlich, wir sind ja immer ganz schnell alle dabei, also die meisten von uns, dass wenn jemand vor etwas Angst hat, machen wir als Erwachsene eigentlich immer noch das Gleiche miteinander, wie wir das ja schon auch mit Kindern machen. Wir gehen hin und sagen, du brauchst da keine Angst haben oder das ist dumm, dass du Angst hast oder das ist Quatsch, dass du Angst hast oder ja, das reicht schon aus. Es irgendwie wie in Frage zu stellen, komisch zu finden und das möchte ich dir als diejenige, die mir jetzt diese Frage geschrieben hat, gar nicht unterstellen, dass du das tust. Ich mag es einfach allgemein gerne in den Raum stellen. Wenn jemand vor etwas Angst hat, dann ist das erstmal begründet. Ja, also dass wir uns an dem Punkt wirklich alle gegenseitig viel ernster nehmen, dass wir uns einfach irgendwo gegenseitig mehr das Gefühl geben, hey, ich sehe dich da mit dem, was da gerade bei dir ist. Und wenn da gerade Angst ist, egal ob ich es mir erklären kann, ob ich es verstehen kann, ob ich es nachvollziehen kann, das spielt an der Stelle gar keine Rolle, sondern du hast Angst und das kriege ich mit. Und das ist eigentlich der Punkt, der uns untereinander sehr stark fehlt. Also es hat irgendwo einen Sinn, dass diese Person oder vielleicht auch andere Menschen Angst haben, vielleicht vor der Innenwelt, ja. Und es kann sein, dass es wirklich, wirklich die Innenwelt ist, vor der wir Angst haben. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Begriff missverständlich ist, ja. Also, dass irgendwo etwas mit dem Wort verbandelt wird, dass wir da irgendwas reininterpretieren, was uns Angst macht, was vielleicht aber mit der Innenwelt an sich erstmal gar nichts zu tun hat. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich ganz gerne mit dir draufschauen möchte, was denn die Innenwelt eigentlich ist. Und ja, mir ist bewusst, wir sind hier in einer Podcast-Folge, weil ich glaube, über das Thema Innenwelt könnte man unendlich lange sprechen. Und da gibt es auch sehr, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen. Ich teile hier einen ganz kleinen Ausschnitt von meiner Sichtweise, was Innenwelt unter anderem ist. Und es wird mit Sicherheit nicht vollständig sein, aber ich glaube, dass es dir ein gutes Gefühl gibt. Und vielleicht starten wir mal mit dem Gegenteil. Ja, wir starten mal mit der Außenwelt. Und ich glaube, wenn wir uns ein bisschen deutlich machen, was denn die Außenwelt eigentlich ist, dann können wir sehen, dass das alles die Dinge sind, die wir um uns herum haben, die wir um uns herum erleben. Ja, also was wir erleben und was wir sehen. Das ist die Außenwelt. Das heißt, ich sehe hier, da steht auf der Straße hinten ein Auto, da spielen die Hunde im Garten, keine Ahnung, ich gucke auf den See raus, da sind Leute hinten im anderen Raum, die höre ich sprechen und so weiter und so fort. Also die Außenwelt ist alles das, was wir da so sehen, was wir mitkriegen, was in der Welt passiert, was unsere Erlebnisse sind, was wir besitzen, was wir... Also all diese Dinge, ne? Das ist so erstmal so die Außenwelt, wie man zu sein hat, wo wir uns irgendwo abgleichen können. Das tun wir ja meistens in der Außenwelt abgleichen und leider nicht in der Innenwelt. Und wenn wir so ein bisschen haben, das Bild, was ist denn die Außenwelt eigentlich, dann fällt es uns auch vielleicht ein bisschen leichter, den Bogen zu schlagen, was alles zu der Innenwelt dazugehört. Und ich würde einfach mal sagen, das sind unter anderem unsere Empfindungen. Es ist ein Stück weit auch unsere ganz natürliche innere Weisheit. Und da könnte man jetzt auch sagen, Schrägstrich Instinkte. Ja, also wir sind ja auf der biologischen Ebene letztlich sowas auch wie Herdentiere, wie Säugetiere. Wir haben ein Nervensystem, wir haben eine sehr fein funktionierende Biologie in uns und auf dieser Ebene bringen wir letztlich auch wirklich Instinkte mit, die aber, wenn wir so Außenwelt geprägt sind, wie wir das halt sind, dann verlieren eben unsere Instinkte, aber auch unsere innere Weisheit und so weiter, die verlieren einfach an Wichtigkeit. Und das fällt uns an irgendwelchen Punkten im Leben meistens ziemlich knüppelhart auf die Füße, weil mit der Innenwelt letztlich auch unsere Intuition verbunden ist. Und alles das, wo wir uns so, ich sag mal, wirklich tiefe Erfüllung wünschen, würde ich sagen, ist auf der ganz tiefen Ebene mit der Außenwelt nicht erreichbar und ist tatsächlich in der Innenwelt zu finden. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so ein bisschen ein mystischer Bereich, weil er eben nicht sichtbar ist für unsere Augen, weil er eher sichtbar ist für unsere inneren Augen beziehungsweise für ja unsere, wenn wir sozusagen, ich sage jetzt mal ganz banal, die Augen schließen und quasi die Aufmerksamkeit nach innen richten. Und dort erleben wir dann Dinge, die eben in der Außenwelt nicht sichtbar sind. Dort haben wir auch Empfindungen, die in der Außenwelt vielleicht gar nicht erklärbar sind. Und da wird's eben für die meisten Menschen auch sowas wie spooky und schwierig. Und wir leben halt wirklich in einer Welt, die extrem außenweltorientiert ist. Das heißt, wir schauen eigentlich, die meisten von uns, permanent raus und fragen uns, wie muss ich sein, um dazuzugehören? Wie muss ich sein, um zu gefallen? Und das gleichen wir nicht an unserer Innenwelt ab, sondern das gleichen wir eben an der Außenwelt ab. Und letztlich ist es ein Stück wie so, dass wir die Außenwelt, also beigebracht kriegen, die Außenwelt als so relevant und so wichtig zu nehmen, dass darüber die Innenwelt, kleine Kinder haben noch einen sehr starken Bezug zu der Innenwelt, einen sehr starken Bezug zu ihren Instinkten, zu ihrer inneren Weisheit, zu ihren Empfindungen, auch zu ihrer Intuition und so weiter. Und das geht uns oft als erwachsene Menschen oder auch meistens schon sehr früh, geht uns das ein ganz großes Stück verloren. Und wenn wir also mehr innenweltorientiert leben oder unsere Aufmerksamkeit mehr auf die Innenwelt richten, dann gibt es viel so einfach Fragen wie zum Beispiel, also das Gegenteil von dem, wie muss ich sein, um zu gefallen, und dann gucken wir nach draußen, sondern dann gibt es eher so innere Fragen in uns, die, wo wir uns selber fragen, was empfinde ich und was brauche ich in dieser Situation gerade? Ja, also es ist so auf einer tieferen Ebene, sich selbst zu fragen, wie es einem geht. Und das ist jetzt nicht einfach, mir geht's gut, also ist alles super, sondern dieses, wie geht es mir, heißt, was empfinde ich tief innen drin, was bräuchte ich gerade der Situation entsprechend, was täte meinem Körper gut, was täte auch meiner Seele gut. Und das sind eben völlig andere Fragen, die wir uns, wenn wir eher nach innen gerichtet sind, also sozusagen innenwelt orientiert sind, das sind eben Fragen, die wir uns überhaupt nicht stellen, wenn wir nur in die Außenwelt schauen, ja. Und die Innenwelt hat auch sehr viel damit zu tun, so dass wir einfach schauen können, hey, was steigt intuitiv in mir auf und dem dann wirklich auch zu folgen. Und jetzt kommt's, auch wenn das komisch auf andere wirkt, ja, wenn andere das komisch finden. Und das ist meistens der Punkt, wo wir dann die Innenwelt ganz aufgeben, weil wir, wenn wir nach innen lauschen, einfach Wahrnehmungen, Sinneswahrnehmungen, Empfindungen haben, Bilder haben, Dinge in uns hören, ich sage dann immer ganz gerne auch eher, wo wir was in uns wie erlauschen können. Und dann fragen wir uns ein Stück weit, ja, wie soll ich das denn jetzt in die Welt bringen? Wie soll ich denn das leben? Weil die Welt findet das komisch, wenn ich mich so verhalte. Und dann geben wir das auf. Und auf einer Ebene ist das extrem schmerzhaft für uns, weil wir uns damit ein Stück wie selber aufgeben. Das heißt, je mehr wir unsere Innenwelt aufgeben, desto mehr verleugnen wir uns auch, verlassen wir uns auch auf einer Ebene. So, und nochmal, wir starren einfach extrem stark in die Außenwelt und dann sagen wir, so ist die Welt. Wir könnten aber auch in uns hineinspüren und sagen, so ist die Welt. Und das ist halt in einer Welt, die sehr außenorientiert ist, unglaublich herausfordernd. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht möglich ist und ich möchte auch gar nicht sagen, dass das schwierig oder gefährlich ist. Aber es ist extrem herausfordernd, weil wir in einer Welt leben, die extrem außenweltorientiert lebt. Alles wird an der Außenwelt gemessen und dann sind eben Menschen, die eher innenweltorientiert sind und so auch auftreten, die sind dann einfach anders. So. Und die Frage ist letztlich, wie wir lernen können, dass das nicht mehr relevant für uns ist, dass wir an dem Punkt sozusagen zum Mainstream nicht mehr dazugehören, weil das natürlich erstmal auch ein Stück wie Angst macht. Ich gehöre zur Herde nicht mehr dazu. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, je stärker innenorientiert, also in die eigene innere Welt orientiert man ist, desto weniger ist das dann wirklich noch relevant. Ja, also das heißt nicht, dass wir das nicht brauchen, zu anderen dazuzugehören. Aber ich glaube und ich erlebe das auch, dass wir immer mehr Menschen finden, die eben dann auch innenweltorientiert sind, innenweltorientiert leben und dass wir somit da auch wieder wie ein neues Zuhause finden. So. Und trotz alledem verliert es ein Stück wie an Wichtigkeit, so sehr außenweltorientiert zu sein. Das, was mir einfach besonders gut daran gefällt und was mir mit am meisten gibt an der Hinwendung zur eigenen Innenwelt ist, dass wenn wir nach Vertrauen suchen, dass es für mich nur diesen einen Platz gibt, wo wir echtes Vertrauen finden und das ist genau dort. So, ja, und letztlich ist ja die Kunst dann wirklich auch beides miteinander zu verbinden oder zu lernen, wenn wir ein Stück die Innenwelt kennen, unsere eigene Innenwelt kennengelernt haben, dann letztlich wirklich beides ein Stück wie einander zu verbinden, weil wir physisch hier auf dieser Welt leben und wo es eben auch diese Außenwelt gibt. Ja, und das ist, ich sag mal, das ist dann vielleicht der Schritt danach. Der erste Schritt ist vielleicht wirklich ein Stück wie sich der eigenen inneren Welt zuzuwenden. Und der zweite ist dann die Balance dazwischen zu finden und beides miteinander verbinden zu können. Aber erstmal steht wirklich im Mittelpunkt der Innenwelt, der eigenen Innenwelt, wieder mehr Prio zu geben, also mehr den Fokus darauf zu richten. Und letztlich, wenn wir so davon sprechen, und ich höre viele Menschen davon sprechen, die so sagen, ja, es ist so wichtig, so authentisch zu leben oder so. Wir werden authentisch, wenn wir uns unserer Innenwelt zuwenden. Da müssen wir gar nicht mehr viel für machen. Wir werden automatisch authentisch dadurch. So. Und nochmal, wenn wir Angst vor der Innenwelt haben, beziehungsweise du hast jetzt hier geschrieben, dass dein dein Partner Angst vor der Innenwelt hat, vielleicht ahnt ja die Person, dass dort etwas, also in seiner Innenwelt, etwas so Schmerzhaftes auf ihn wartet, dass er einen Teufel tun würde, sich der Innenwelt zuzuwenden, weil sein System genau spürt, dass er das nicht halten könnte, dass er also nicht, also damit halten meine ich, dass es ihn einfach psychisch auch wegfegen könnte. Und ja, solche Dinge gibt es. Und dafür haben wir ja auch Instinkte. Vielleicht funktioniert dieser Instinkt noch sehr gut. Also ich tue das so ein bisschen, weil ich diese Person ja nicht kenne, mit einem Fragezeichen in den Raum geben. Aber wirklich, vielleicht ahnt er, dass dort etwas in seiner Innenwelt, etwas sehr Schmerzhaftes auf ihn wartet, wo er wirklich einen Teufel tun würde, das anzurühren. Und von dem her ist seine Angst da vielleicht auch sehr begründet, ja. Und um das ein bisschen noch deutlicher zu machen, wir können ja Schmerz, also schmerzhafte Erlebnisse, die wir im Leben gemacht haben, meistens sehr, sehr früh im Leben, die können wir so tief in uns verpacken. Und das tun wir nicht bewusst. Ja, das ist wie ein automatischer Reflex in uns. Diese Erlebnisse, diese schmerzhaften Erlebnisse können wir so tief in uns verpacken und die Entscheidung treffen, einfach für den Rest des Lebens unberührbar durch das Leben weiterzugehen. So nach dem Motto, mir kann keiner was. Und ich werde definitiv bis zu meinem letzten Tag alles unter Kontrolle halten. Das sind manchmal Entscheidungen, die sehr, sehr früh getroffen werden. Wirklich, da steckt so dieses, ich werde unberührbar durchs Leben gehen. Und mir kann niemand was. Und ich werde, und dafür werde ich alles geben, ich werde alles unter Kontrolle halten. Und weil du geschrieben hast, dass Alkohol, Gewalt und so weiter keine Rolle gespielt hat, ja, es ist ja gar nicht immer sowas, ja. Also es ist nicht immer Gewalt, die wir früh, also die Form von Gewalt, die wir als Gewalt bezeichnen. Ja, also ein Kind, was zum Beispiel, keine Ahnung, geschlagen wird oder angeschrien wird oder was auch immer. Das sind gar nicht immer die Dinge, die traumatische Spuren in uns hinterlassen, dass wir solche Entscheidungen treffen, sondern, und das ist das, es ist ein bisschen vergleichbar mit der emotionalen Gewalt, also mit der, ich sagte, diese unsichtbare Gewalt, ne? Also es gibt ja die körperliche und es gibt die emotionale Gewalt. Und genauso gibt es auch die Dinge, die wir als Kind erleben, die gar nicht als Gewalt gesehen werden, leider. Und sie wirken aber genau so intensiv, wie körperliche Gewalt auch erlebt wird, manchmal sogar noch schlimmer. Und das sind die Dinge, die wir zum Beispiel als Kind nicht bekommen haben. Sowas wie Zuwendung, gesehen werden, gefühlt werden, Bedürfnisse, die nicht erfüllt wurden. Also zutiefst biologisch-menschliche Bedürfnisse, die bei einem kleinen Kind nicht erfüllt wurden, können teilweise solche traumatischen Spuren in uns, in unserem System hinterlassen, die dann sich genauso auswirken wie physische Gewalt. Und dann sind wir später als Erwachsene, gehen wir durchs Leben und sagen, ja nee, meine Kindheit war völlig in Ordnung. Ja, aber vielleicht ist dir immer wieder verwehrt worden, dass deine Bedürfnisse erfüllt worden sind. Vielleicht hattest du Durst und hast nichts zum Trinken bekommen. Vielleicht hat man dich einfach nicht angeschaut. Vielleicht hat dir nie jemand das Gefühl gegeben, wirklich gefühlt, gesehen und gefühlt zu sein. So. Und von dem her wäre ich mit diesen Aussagen von dem, was wir erlebt haben oder nicht, und an vieles können wir uns eben einfach auch wahrscheinlich sinnvollerweise nicht erinnern. Aber da tappt man natürlich so ein bisschen im Dunkeln und da dürfen wir einfach vorsichtig sein. Und deswegen sage ich, wenn wir uns auf die Innenwelt einlassen, ist es ja letztlich so, dass wir ein Stück wie die Kontrolle loslassen. Ja, weil dort etwas auf uns wartet. Ich sage jetzt von dem eigenen Erleben natürlich, da wartet was Schönes auf dich, aber erstmal ist es was Unbekanntes. Und in dem Moment, wo wir uns auf was Unbekanntes einlassen, lassen wir Kontrolle los. Jetzt habe ich eben gesagt, wenn wir beispielsweise krasse Erlebnisse, schmerzhafte Erlebnisse und so weiter tief in uns verpackt haben und aber die Entscheidung getroffen haben, unberührbar durchs Leben zu gehen und alles unter Kontrolle zu behalten, dann haben wir allen Grund, uns unserer Innenwelt nicht zuzuwenden, weil wenn wir uns der Innenwelt zuwenden, wenn wir uns auf sie einlassen, dann müssen wir ja Kontrolle loslassen. Und das geht für manche Menschen nicht, also zumindest nicht alleine, Ja, so. Und das Ding ist, ich habe das ja eben schon mal angesprochen, im Hinwenden, im Kennenlernen, im Einlassen auf die innere Welt, dort entsteht letztlich echtes Vertrauen, aber eben auch diese gewisse Ungewissheit. Ja, also dort wartet eine Ungewissheit auf uns, auf die wir uns dann nicht einlassen können. Aber das heißt dann auch, dass wir dieses tiefe Vertrauen, wonach wir uns eigentlich sehnen, auch nicht erleben werden. Und da beißt sich so ein bisschen, wie sagt man, der Fuchs in den Schwanz, ja, weil wir Sehnsüchte haben, die wir uns selber verwehren, wenn wir in dieser Situation sind. Und dann komme ich noch auf das Thema zu sprechen, weil du sagtest, dass dein Freund noch Freund narzisstische Tendenzen hat. Narzisstische Tendenzen ist jetzt natürlich, ich sag mal, eine gewisse Form von narzisstischen Tendenzen haben wir Menschen ja alle. Ja, sonst würden wir nicht überleben. Aber ich rede jetzt von dem, was ich jetzt ausführen möchte, spreche ich wirklich einfach von dem Narzissmus, der nicht gesund ist. Also der pathologisch ist, der extrem stark ausgebildet ist und der sich bei Menschen, die das dann so leben, ein Stück weit wie auch so zeigt, dass es anderen immer auch schadet. Also wenn wir von der Persönlichkeitsstörung Narzissmus sprechen oder wirklich von diesem pathologischen Narzissmus, dann ist es letztlich so, dass anderen Menschen dadurch immer auch Schaden entsteht. Und wenn jemand eben mehr als nur narzisstische Tendenzen hat, dann sind das Menschen, die schwer bis gar nicht berührbar sind. Ja, und wir erleben ja Narzissten oft so ein bisschen so, und das ist was, ich finde, das ist ultimativ wichtig, das zu wissen, weil es so krass tricky ist, aber es macht auch deutlich, wie solche Menschen ticken, und deswegen mag ich das an dieser Stelle, insbesondere in Bezug auf das Thema Innenwelt, auch deutlich machen. Wir erleben Narzissten, also richtige Narzissten, Menschen, die anderen mit ihrem Verhalten, mit ihrer Manipulation und so weiter Schaden zufügen. Wir erleben diese Narzissten oft als, ach, der ist so extrem empathisch. Da ist ja endlich einer, der mich versteht. Also Narzissten können einem das Gefühl geben, dass sie wahnsinnig empathisch sind. Und das wirkt extremst vertrauenswürdig. Und wir denken dann wirklich, wir haben jemanden, der sich einfühlen kann. Ja, wir denken, endlich jemand, der mich versteht. Und das wirkt, also wenn wir jemanden vor uns haben, der sagt, ah, bei dir tickt das so und so, ah, das kenne ich, das verstehe ich, ja, genau. Und der uns das vielleicht sogar noch so verkaufen kann, dass er uns mit unserer eigenen Geschichte wie zu Tränen rührt, ja, dann wirkt das auf uns so vertrauenswürdig, dass wir dem zum Beispiel unser Geld anvertrauen, dass wir von dem etwas kaufen, was wir normalerweise nicht gekauft hätten, dass wir vielleicht eine Beziehung mit dem eingehen, weil wir glauben, der versteht uns, ja, der sieht uns so, und dann gehen wir eine Beziehung mit diesen Menschen ein. Und das ist an dem Thema einfach wahnsinnig gefährlich. Und warum das so ist, da komme ich jetzt auch drauf. Also letztlich ist das ein Stück wie eine Falle, weil es ja zwei Formen, und das wissen auch nur wenige, es gibt letztlich zwei Formen von Empathie. Das eine ist die kognitive Empathie und das andere ist die emotionale Empathie. Die kognitive Empathie, das ist die Form der Empathie, die Narzissten tatsächlich auch haben. Die kognitive Empathie lässt uns erkennen, was ein anderer fühlt. Ja, also eine wirklich narzisstische Person kann erkennen, was du fühlst. Was er nicht kann, ist, und das ist die emotionale Empathie, weil emotionale Empathie lässt uns fühlen, was der andere fühlt. Kognitive Empathie lässt uns erkennen, was ein anderer fühlt. Emotionale Empathie lässt uns fühlen, was der andere fühlt. Und die emotionale Empathie ist eine Fähigkeit oder Eigenschaft, die eine wirklich narzisstische Person nicht kann, nicht hat. Niemals, never ever. Das heißt, dass echte narzisstische Personen ihre kognitive Empathie an- und ausschalten können, so wie sie das brauchen, um jemanden zu lesen. Und das heißt, sie können dich lesen und sie können dich dahin bringen, wo sie dich haben wollen. Also übersetzt so viel wie, sie können dich manipulieren, weil sie wissen, wie du tickst, weil sie wissen, was du denkst, weil sie wissen, was du fühlst. Aber sie wissen das nur. Sie fühlen es nicht, ja? Das heißt, sie fühlen dich nicht. Und der Punkt ist, dass sie das durchschauen, dass sie das benutzen. Und wenn du ihnen dann einfach zu nichts mehr nutzt, wenn du ihnen vielleicht alles Geld gegeben hast oder was auch immer, einen Dienst geleistet hast, sie irgendwo hingebracht hast, wo sie gerne, also hin wollten, was weiß ich, eine Position im Job oder was auch immer, dann lassen sie dich eiskalt fallen, weil sie dich nicht spüren. Und ich glaube, dass wir an der Stelle wirklich an einen ganz wesentlichen Punkt kommen, weil sie fühlen ja nicht nur dich nicht, sie fühlen sich selber eben halt auch nicht. Und das hat einen Grund. Und jetzt schlage ich den Bogen wieder zu deiner Frage, wie man denn so einer Person das schmackhaft machen kann oder wie hast du gesagt, wie er das Feuer wieder schmecken kann. Ich würde sagen, das Feuer schmecken wäre gegebenenfalls, diese Person hat etwas in sich so verpackt, wie ich das jetzt beschrieben habe, dass sie eben solche Entscheidungen ganz früh in ihrem Leben getroffen hat. Dann wäre das Feuerschmecken für so eine Person, also das Feuerschmecken, ich rede nicht von einem Funken, ja, das Feuerschmecken wäre für so eine Person definitiv zu viel, viel zu viel. Das geht einfach gar nicht. Das heißt letztlich auch, er muss das wollen, ja, weil du gefragt hast, wie kann ich ihm das schmackhaft machen. Das erste ist, er muss es wirklich wollen und das zweite ist, ich würde sagen, in den allermeisten Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen macht es tatsächlich Sinn, je nachdem, wie schwer es ihm fällt, das nicht alleine zu tun, sondern sich wirklich auch therapeutische Begleitung zu suchen. Also damit das, was er in seiner Innenwelt vielleicht vorfindet oder erlebt, was vielleicht im ersten Moment zu viel ist, langfristig sehr wertvoll sein kann für ihn, dass ihm das aber nicht so holterdiepolter auf die Füße fällt, dass er mit dieser Welle von dem, was auch immer dort erstmal auf ihn wartet, weil es so anders ist oder so lange versteckt war, dass ihn das nicht irgendwie durchschleudert. Also, er muss es wollen und ich würde sagen, in vielen Fällen macht es Sinn, therapeutische Begleitung zu haben. Wenn es jemand ist, weil ich ja diese Person jetzt gar nicht kenne, wo es vielleicht nur ganz zarte narzisstische Tendenzen sind, die du irgendwo entdeckt hast und er das wirklich will, dann wäre, wenn du mich das jetzt so fragst, einfach wirklich mein persönlicher Weg wäre der über den Körper. Deswegen mache ich ja auch viel mit Embodiment. Und das ist ein Weg, wo ich gemerkt habe, auch ich habe ja Päckchen in mir schon immer gehabt, die auch ich gut vergraben habe. Und Embodiment hat mir sehr geholfen, dass von allem dem, wovor ich vielleicht in mir Angst hatte, immer nur so viel zutage gekommen ist, wie es wirklich für mich gut und gut verdaubar und verträglich war. Also dass ich vor dem, was mich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch schockiert hätte, dass ich nie schockiert sein musste, sondern dass ich immer mit dem, was ich vorgefunden habe, einfach sehr gut und sehr stabil weitergehen konnte. Und das ist eben für mich einfach der Weg über den Körper. Und da muss man für sich dann die Entscheidung treffen, ob man zum Beispiel Lust hat, auf sowas mit Embodiment einfach mal eine Zeit lang Experimente zu machen. Was ein sehr schöner Weg sein kann, ist, wenn er das möchte, wenn du das möchtest. Auf meiner Webseite gibt es einen kostenfreien Kurs zu diesem Thema. Da sind sehr ausführlich einige Embodiment-Übungen erklärt. Also der Kurs ist, wie gesagt, komplett kostenfrei und er heißt In dir selbst zu Hause sein. Da kannst du dich einbuchen, gehst keinerlei Verpflichtungen ein und kannst einfach mal damit eine ganze Zeit lang Wochen oder Monate lang experimentieren und dich immer wieder aufs Neue auf deinen Körper einlassen. Und der ist so aufgebaut, dass es wirklich gut erklärt ist und es sind sehr einfache Übungen. Also es ist alles sehr alltagstauglich auch. Und es kann auch, also ich kenne viele Menschen, denen es sehr viel Spaß macht, inklusive mir natürlich. Und das wäre eine Möglichkeit. Ich mag noch einen kurzen Bogen schlagen zum Thema Sexualität, weil du das angesprochen hast. Du hast geschrieben, du dachtest, dass Sexualität vielleicht ein Zugang ist. Da würde ich jetzt wirklich aus meiner aus meiner Erfahrung raus sagen, ja, das wird oft gedacht. Also ich habe ja selber lange mit diesem Thema auch experimentiert. Und ich würde heute sagen, Sexualität ist für die allerwenigsten der Zugang zur inneren Welt oder überhaupt auch in das eigene Erleben, in das eigene Empfinden, in den eigenen Körper. Also nochmal, es wird ganz oft gedacht und es ist leider, glaube ich, ein riesengroßes Missverständnis. Es ist so ein bisschen wie, ich will es nicht pauschalisieren, aber es ist für die meisten Menschen wie ein Pferd von hinten aufzuzäumen und es geht meistens ziemlich schief. Ja, ich würde sagen, dass es erst darum geht, den Körper wieder zu lernen, wirklich zu spüren, im Jetzt anzukommen und die Innenwelt wirklich Stück für Stück ein bisschen mehr kennenzulernen. Und dann, und das ist das Schöne, dann ändert sich automatisch auch das sexuelle Erleben. So. Und als allerletztes schlage ich noch einen Bogen zu dir, ganz persönlich, die du mir diese Nachricht geschickt hast. Ich würde sagen, nach dem, was du mir geschrieben hast, und ich habe jetzt sehr ausführlich ja über die ganzen einzelnen Punkte gesprochen, ich würde sagen, widme du dich deiner Innenwelt. Also das heißt, zieh den Fokus von ihm ab und stell dich selbst absolut in den Mittelpunkt und mit dem, was du tust, mit deinen Experimenten, mit deinem inneren Erleben, stell dich da wirklich in den Mittelpunkt. Und vielleicht, und das soll ja gar nicht der Trick sein, ja, das überhaupt gar nicht, auf sowas stehe ich nicht, aber vielleicht spürt er, dass dir das gut tut und beginnt auch mit irgendeiner Methode, die ihm hilft, sich selber zuzuwenden. Oder vielleicht wirst du ihm auch einfach unheimlich und vielleicht geht ihr dann auch irgendwo getrennter Wege, aber das soll gar nicht die Aussicht sein. Ich glaube, dass du dir wirklich so wichtig sein darfst, dass du dich, egal welchen Weg er einschlägt, dass du dich deiner Innenwelt zuwendest. Das soll mein letztes Wort für heute sein an dieser Stelle. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über eine tolle Bewertung. Und in diesem Moment sage ich einfach erstmal bis zur nächsten Folge. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.